no way up, no way back, no way out. No pressure, but this is usually when you have a really good idea.
This was a way out. This was a way out. This was a way out.
There's always a way out.
Doctor, can I speak to the doctor, please?
Hello, angels. What's your problem?
Your power will not last much longer, and the angels will be with you shortly. Sorry, sir.
Why are you telling me this?
There's something the angels are very keen you should know before the end.
Which is?
I died in fear.
I'm sorry?
You told me my fear would keep me alive, but I died afraid, in pain and alone. You made me trust you, and when it mattered, you let me down.
What are they doing? They're trying to make him angry.
Sorry, sir. The angels were very keen for you to know that.
Well then, the angels have made their second mistake because I'm not going to let that pass. I'm sorry you're dead, Bob, but I swear to whatever is left of you, they will be sorrier.
But you're trapped, sir. And about to die.
Yeah, trapped. And you know what? Speaking of traps, this trap has got a great big mistake in it. A great big whopping mistake.
What mistake, sir?
Trust me.
Yeah.
Trust me.
Always.
You lot, trust me.
Sir, two more incoming.
We have faith, sir. Then give me your gun. I'm about to do something incredibly stupid and dangerous when I do.
Jump!
Jump where?
Just jump high as you can. Come on, leap of faith, Bishop, on my signal.
What signal?
You won't miss it.
Sorry, can I ask again? You mentioned a mistake we made.
Oh, big, big mistake. Really huge. Didn't anyone ever tell you there's one thing you never put in a trap if you're smart? If you value your continued existence, if you have any plans about seeing tomorrow, there's one thing you never, ever put in a trap.
And what would that be, sir?
Kompott 973, Moskanschlag. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 973. Kompott, den ich am heutigen kühlen und grauen, aber Karfreitag, dem 29. März 2024, Tag 89 in der KW 13 aufgenommen habe. Das Intro entstammt der vierten Folge der fünften Staffel Dr. Wer noch gleich, Trap Mistake. Was ihr hier auf und in die Ohren bekommen könnt, sind diese Zitate aus einer britischen Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentierend betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge und echten Meldungen von unserer Regierung und von unserer Wirtschaft. 6,4 Grad feels like 3 Grad overcastige Greetings. Die 6,4 Grad feels like 3 Grad Taupunkten 2. Wind macht jetzt irgendwas zwischen 18 und 22 km/h. Der Luftdruck lässt sich mit 993,9 HPA vermelden. Cloudiness 100%, Visibility 64 km. Precipitation haben wir keine, nur kommt auch erst irgendwann signifikant nach um 8. Humidity 77%. Wesapro hatte um 6, 5 Grad, mostlich cloudig, viel Slack 3, Taupunkt 3, Humidität 85%, Luftdruck 994,6. Wind irgendwo zwischen 11 und 28 km/h. Dann können wir den DWD fragen. Der allerdings um 6.11 Uhr wahrscheinlich noch nicht. Die API hat um 6 gemessene Cloudy, Dry, 6,4 Grad, Cloud Cover 100, Taupunkt 2,68, kein Niederschlag, Luftdruck 903,9, Humidity 77, Visibility 64 km, Wind aus 170 zwischen 18,7 und 24,1. Aber die Webseite wird noch keine 6 Uhr Zahlen haben. Das würde mich zumindest arg überraschen. No. Ja, hat noch 5.30 Uhr Zahlen. In der App haben wir 6 Uhr Zahlen. 6,4 Grad bei einem Taupunkt von 2,7. 77% Feuchte, Wind zwischen 19 und 26. Okay.
It's 6:14.
Na?
Weather 614. Mostly cloudy 6 degrees Celsius. Feels like 3 degrees Celsius. Dew point 3 degrees Celsius. Visibility 24.94 kilometers. Pressure 994.63 millibars. No rain. 0 millimeters with 44%. Air quality 2. Good. Sunrise 15 minutes ago.
Genau. So, dann geht's mit der Regierung los, die da erstmal am Freitag war Rat dabei hat, weil der Bundesrat hat einem Wachstumspaket mit Steuerentlastungen und Bürokratieabbau für Unternehmen zugestimmt. In der Länderkammer gab es bei dem Votum eine deutliche Mehrheit für das Gesetz. Zustimmung ging einher mit Zugeständnissen an die Landwirte. So, das ist das sogenannte Wachstumsschanzengesetz, was, als es das erste Mal aufkam, nach einem großen Ding aussah, dann aber immer weiter zusammengekürzt wurde, sodass jetzt inzwischen das, was da beschlossen wurde, mehr so, naja, da kommen irgendwie keine signifikanten Beträge am Ende bei rum, geworden ist. Aber ja, Hauptsache man tut irgendwas, um Firmen noch zu subventionieren. Die brauchen ja so dringend Geld. Wo man ja dann auch mal die Frage in die Landschaft werfen kann, wenn Firmen, wenn sie nicht mit Geld aufgeblasen werden, ein Problem haben, wäre es möglich, dass das Problem vielleicht die Firmen sind. Aber, ja. Das sind nämlich nur noch 3,2 statt 7 Milliarden. Wurde zusammengestrichen, unter anderem, weil die Länder hohe Einnahmeausfälle fürchteten. Und auch nach dem Vermittlungsausschuss machte die Union ihre Zustimmung zu dem Vorhaben weiter von der Rücknahme der Streichung der Agrarsubventionen abhängig. Da kam dann allerdings am Ende bei rum so, ja, nee, also die Sachen hängen ja nicht kausal miteinander zusammen. Könnt ihr gerne verhindern, das Zeug. Dann sitzt ihr aber, dann begründet ihr, warum ihr den Unternehmen im Weg sitzt. Ja, dann. Was dann auch der Bundesrat abgenickt hat, das umstrittene Cannabis-Gesetz, was dann nämlich vom Bundesrat abgenickt wurde und wo dann die Union sich nicht entblödet hat, in Richtung Bundespräsident zu verlangen, da möge doch bitte eine Unterschrift verweigert werden. Ja, wissen Sie, Unterschriften verweigern unter Gesetze, bei denen man der Meinung ist, die seien evident verfassungswidrig, das machen Bundespräsidenten nur ganz, ganz selten. So, weil das sogenannte Prüfrecht des Bundespräsidenten, das ist mehr so ein ganz grob oberflächlich formales Ding. Und dass gegen die grob oberflächlichen Formalien verstoßen worden wären, behauptete nicht mal die Union. So, oder anders ausgedrückt, es war absehbar, nein, also der Bundespräsident würde seine Unterschrift nicht verweigern. Und dann kann das Gesetz ja veröffentlicht werden und damit eben zum 1. April in Kraft treten. So, ob das irgendwelche positiven Auswirkungen hat, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dass eine Illegalisierung von Drogen, die illegal sind, weil sie illegal sind, keinen offensichtlichen Nutzen hat, auf die Idee könnte man auch kommen. Na, dass ausgerechnet Unionsleute, CSU-Leute namentlich, irgendwie ganz laut sich beschweren, das kann doch nicht legal sein. Das sind die gleichen Unionsleute, die sich dann immer mit Drogen beim Konsum derselben bei Drogenkonsumveranstaltungen abbilden lassen. Weil, müssen Sie wissen, wenn die Bier trinken, das ist ja total legal, weil Bier ist ja schließlich keine Droge. Doch ist es. Aber ja, das ist so Performanzmoral. Die klassische performative Moral. Kannst du bringen, die Nummer? Machst du dich aber so öffentlich so ein klitzewinziges bisschen lächerlich ungefähr jedes Mal, wenn du die bringst. Aber, ja, ich meine, ist die Union. Vielleicht steht die ja drauf, sich öffentlich lächerlich zu machen. Ich weiß es nicht. So, dann Korauf-Batte. 4 Jahre nach der Ausbreitung des Coronavirus werden die Stimmen lauter der Aufarbeitung der Pandemie-Maßnahmen in Deutschland fordern. Bei der Frage, welche Maßnahmen hierfür geeignet wären, herrscht jedoch keine Einigkeit. Vizekanzler Habeck sagte der Regierungspostille-Zeitung, man müsse den Mut haben, Lehren sortieren. Ja, der Witz ist ganz einfach. Ich habe, glaube ich, vor einem Jahr, als damals zu Ostern die Maßnahmen ausliefen, auch schon gesagt, so langsam wäre ein echt guter Zeitpunkt, sich mal anzugucken, was war denn eigentlich richtig, was war im Nachhinein betrachtet falsch. Gibt es irgendwelche Sachen, wo Dinge, die wir jetzt im Nachhinein falsch finden, man frühzeitig hätte erahnen können, dass sie nicht richtig sein könnten? Weil wenn es da so Dinge gäbe, wäre ja eine echt gute Gelegenheit, die sich da mal aus der Nähe anzugucken und da Lektionen für eine mögliche zukünftige Pandemie draus zu lernen. Weil dass das jetzt die letzte Pandemie gewesen ist, die es weltweit gegeben hat, ist hinreichend unwahrscheinlich. Es ist mehr eine Frage der Zeit, wann und wo die nächste Pandemie aus dem Gebüsch gehüpft kommt, als dass Pandemien gar nicht mehr möglich wären. Oder anders ausgedrückt, wir haben da jetzt eine Pandemie durchlebt. Ja, sie ist noch nicht total vorbei. Ja, Corona gibt es immer noch. Auf der anderen Seite, ja, also wer sich jetzt irgendwie meint, vor Angst irgendwie immer noch einsperren zu wollen, kann das machen. Kommt aber nicht so richtig überzeugend für, so sollte sich die gesamte Bevölkerung verhalten, rüber. So, na, also ja, so ganz davon abgesehen, dass jetzt auch irgendwo irgendwer Drosten nochmal wieder gefragt hat und der auch gesagt hat, so ja, also es wäre eine Idee mal zu gucken, kann man irgendwie was lernen aus den Geschichten jetzt. Weil, also im Nachhinein, oder es gibt ja ein paar Maßnahmen, die ergriffen wurden, wo im Nachhinein aus der Politik verlautbarte, so ja, also das hätte man nicht nochmal, oder das würde man nicht nochmal machen, wenn die Situation nochmal aufkäme. Sowas kann man ja mal zusammenfegen. Da kann man ja mal gucken, könnte man da was draus lernen. So, also was mir zum Beispiel aufgefallen ist, so ja, der erste Lockdown war schnell und hart. Und der zweite Lockdown, der hat dafür dann so richtig halbe Ewigkeit gedauert, bis er dann anfing. Und war dafür arschlange. Wäre der früher losgegangen, hätte er nicht mehr ganz so lang sein müssen. So, aber vom zweiten Lockdown hatte die Politik halt Angst. So, und dann Impfungen. Ja, also ich meine, das konnte man nicht vorher wissen, dass Impfungen so relativ schnell verfügbar werden würden. Und dass am Ende tatsächlich die gesamte Bevölkerung die Gelegenheit erhielt, sich impfen zu lassen. Und damit den tödlichen Auswirkungen des Virus zu entgehen. Na, aber hinterher mal nachgucken, so was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Klar kannst du das jetzt dann irgendwie noch breit ausbreiten. Und da irgendwelche Sachen verlangen. Du könntest es aber auch einfach zur Kenntnis nehmen, so ja, es gibt Sachen, die sind nicht gut gelaufen, aber wir wollen jetzt nichts draus lernen, weil die Corona-Maßnahmen-Gegner verlangen, dass wir jetzt was zu tun hätten und das finden wir doof. Ja, kommt dann in der Öffentlichkeit nicht so total geil. So, dann hätten wir eine Vaxenk-Meldung von Mittwoch. Die führenden Wirtschaftsinstitute in Deutschland haben nämlich ihre Prognose drastisch nach unten korrigiert. Sie gehen nur noch von einem sehr geringen Wachstum von 0,1% aus. Im Herbst hatten sie noch 1,3% angenommen. Oder anders ausgedrückt, ja, dadurch, dass jetzt der Staat argumentiert, kein Geld auszugeben, wird es dazu führen, dass die Wirtschaft tatsächlich schrumpft. Beziehungsweise nicht wächst. Ja, das überrascht mich jetzt total. Das konnte man nicht irgendwie schon seit einer ganzen Weile absehen, dass ein Staat, der darauf besteht, zu sparen, koste es, was es wolle, sich damit selbst schadet. Genau, hier von Donnerstag haben wir dann nämlich kürzlich wurden nämlich Protokolle des RKI veröffentlicht, teils geschwärzt. Für mehr Transparenz will Bundesgesundheitsminister Lauterbach nun viele der Schwärzungen entfernen. Und die Tagesschau hielt es für notwendig, gleich zu erwähnen, dass die Rechtsextremistenpartei das irgendwie nicht hinreichend findet. So, und zwar, was ist passiert? Eine Corona-Maßnahmen-Gegner-nahe Publikation ist irgendwie legal an Protokolle aus dem RKI gelangt. in denen so Sachen drinne standen, über die sie sich dann aufgeregt haben. So, ja, Mitte März hätte beim RKI oder hätte das RKI laut darüber nachgedacht, die Warnstufe zu erhöhen, das aber erst zu verkündigen, wenn Name geschwärzt dem zugestimmt hätte. Wo sie dann herbeifantasierten, das war bestimmt ein Politiker. Sagen Sprecher des Bundesministeriums für Gesundheit bzw. des RKI, nein, das wäre ein interner RKI-Angestellter, irgendwer vom RKI. So, wer jetzt meint, beim Maßnahmenbeginn, beim Lockdown-Beginn des ersten Lockdowns, da irgendwie eine organisierte Kampagne sehen zu wollen, hat wohl vergessen, wie der erste Lockdown anfing. Der fing nämlich aus meiner Wahrnehmung so an, dass erst vereinzelt irgendwo Länder rumruderten und verkündeten so, nee, am Montag machen die Schulen nicht auf. Dann andere Länder sich dazugesellten und auch verkündeten, am Montag machen die Schulen nicht auf. Das Ganze im Laufe des späten Freitags, was dann teilweise hieß, dass also die Schulen ohnehin für den Tag schon nicht mehr liefen, aber hey. Und dann über das Wochenende, meine ich, auch rauskam, so, ja, am Montag machen nicht nur Schulen nicht auf, sondern auch Läden sollte nicht mehr aufmachen. Und die Maßnahmen sich also im Laufe der Tage dann immer noch ein bisschen weiter verschärften, bis es dann am Ende eben in den ersten Lockdown lief, das quasi nichts geöffnet hatte, beziehungsweise die Liste an Geschäften, die noch öffnen durfte, also hierzustande zumindest eine explizite Liste gab, so Geschäfte von der Sorte dürfen öffnen, alles andere nicht. Punkt. Klatsch. So. Und wer da jetzt meint, da wäre irgendwas Organisiertes bei, hat einfach nicht zur Kenntnis genommen, dass das eben ganz und überhaupt gar nicht organisiert wirkte. Weil wäre das organisiert gewesen, hätte das ja nicht so in Trippelschritten da raustropfen müssen, sondern man hätte einfach ein großes Okay, wir machen Lockdown und das heißt geschlossen werden. Hier Liste, beziehungsweise geschlossen werden nicht hier Liste. So. Klar kann man sich da jetzt irgendwie herbeifantasieren, dass das irgendwie ganz böse war, aber nur gerade der erste Lockdown ist total ungeeignet, um da irgendeine Organisation hintersehen zu wollen. Also wer den ersten Lockdown erlebt hat, der weiß, da war nichts organisiert. Das sah auch nicht aus wie organisiert, da war überhaupt nichts organisiert bei. Das war mehr so, ja, also wir müssen jetzt irgendwas tun, dass da ist irgendwas, dann tun wir das da. So, ne? Dass zu dem Zeitpunkt Corona ja keine Gefahr gewesen wäre. Entschuldigung, schon im Zeitpunkt konnte man schon wahrnehmen, dass in Italien die Notaufnahmen überlaufen waren und dass da sich die Anzahl Toten jeden Tag erhöhte. Signifikant, dass wir schlicht und ergreifend überhaupt keine Ahnung hatten, wie schlimm ist die Lage bei uns. Weil die ersten paar Fälle, die konnte man noch überblicken. Da, die Menschen von Webasto. Weil die hatten direkt Kontakt zu einer Person aus China, die aus China gekommen war. So, aber danach die Fälle, die haben wir halt schlicht und ergreifend nicht mehr gesehen. So, wer jetzt rumfabuliert, das wäre aber irgendwie eine organisierte Maßnahme gewesen. Entschuldigung? Also ich habe die Maßnahmen so in Erinnerung, dass die nicht organisiert wirkten. So, und da jetzt mit irgendwelchen Protokollen dann noch rumhantieren. Ja, also ich meine, kannst du machen, wenn es darum ginge, nachzugucken, welche Maßnahmen waren denn eigentlich gut und welche waren schlecht und was könnte man für eine nächste Pandemie daraus lernen, ist das aber die falsche Richtung. So, ein bisschen was an Wirtschaft hätten wir noch. Einen Boabgang hätte ich nämlich. Weil am Montag meldete DLF, der Chef des kriselnden US-Flugzeugherstellers Boeing, Calhoun, hatte seinen Rücktritt zum Ende des Jahres angekündigt, teilte das Unternehmen in Arlington im Bundesstaat Virginia mit. Calhoun verwies in einer Mitteilung an die Beschäftigten unter anderem auf den Verlust eines Rumpfteils während des Fluges einer Boeing 737-9 MAX. Ja, wo ja nun also inzwischen immer klarer ist, also es gibt keine Dokumentation, dass Bolzen installiert worden wären, es gibt keine Videos, dass Bolzen installiert worden wären. Die Vermutung, dass es das alles nicht gibt, weil die Bolzen schlicht nicht installiert worden wären, habe ich medial nicht wiedergekäut gesehen, drängt sich mir aber auf. Weil also einigermaßen offensichtlich, das Ding sollte eigentlich nicht rausfliegen, wenn da Bolzen drin sind. Es gibt keine Dokumentation, dass Bolzen installiert worden wären. Sag ich, naja, das passt doch. So, aber Ja, und da macht der Boeing-Chef dann, den der Anfang 2020 übernommen hätte, der legt dann sein Amt zum Jahreswechsel hin. Ja, warum nicht früher? Und irgendwer anderes würde jetzt auch schon früher sein Amt da los. Geht ihr einig? Genau, am Montag, 20 Uhr ist es mir in die Finger gefallen, meldete die Giddel lautstark, es gäbe eine Einigung mit der Die Bahn. Wie die Einigung aussähe, werde am Dienstag auf getrennten Pressekonferenzen verbreitet. So, ja, und was dann am Dienstag auf den getrennten Pressekonferenzen verbreitet wurde, war ja, also im Wesentlichen war ihm ja total wichtig, die Vereinbarung zur Einführung einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Das Ganze kommt dann zu 2029 mit Korridor nach oben. Wer also mehr als die 35 Stunden arbeiten wollen würde, dürfte auch das und kriegt dann auch entsprechend mehr Geld. Und warum Weselski da dann auch noch meinte, die Auseinandersetzung mit der Bahn sei noch lange nicht beendet, doch ist sie. Die Auseinandersetzung mit der Bahn ist beendet und das nächste Mal darf die GDL lautstark irgendwelche Sachen 2026 verlangen. Weil so lange ist jetzt Tarifbindung. Und dann wird ein Herr Weselski, der ja in diesem Jahr noch irgendwie in die Rente entfleuchen darf, da dann keine Verantwortung mehr haben. So, da kann man jetzt geteilter Meinung darüber sein, ob das, was der Weselski rausgekriegt hat, gut oder schlecht ist. Ich gucke mal das an und sage so, ja, also für die Angestellten, die davon betroffen sind, ist es sicherlich gut. Für die Gesellschaft insgesamt ist es nicht gut, weil verdammt viel Porzellan mal wieder zerbrochen wurde. Ne, so verdammt viel Porzellan, dass ich da die positiven Anteile von, ich sehe sie, nehme zur Kenntnis, es gibt da positive Ergebnisse. Ja, aber zwischendurch halt lautstark rumpöbeln und Infrastruktur boykottieren, kommt jetzt nicht so richtig geil bei mir an. Ich weiß auch nicht. Bin ich bestimmt Teil des Problems. Aber also, ich sehe da nicht, dass da jetzt irgendwie was Positives drin stecken würde. Weil der Weselski bzw. die GDL hat da mit ihrem ganzen Auftreten mal wieder jede Menge Porzellan zerdeppert. Was am Ende dazu führen könnte, dass in der Politik Leuten auffällt, ja, so mit Streiks, da müsste man mal reinregulieren. Kann doch nicht sein, dass Leute streiken. So, und wenn sie dann Streiks irgendwie tot regulieren, dann ist anderen Leuten nicht geholfen. Gut, das ist dem Weselski ja offensichtlich, oder das ist der GDL insgesamt offensichtlich scheißegal. Weil, wir wollen das jetzt, Punkt. Hinterfragen Sie das doch nicht, Ausrufezeichen. Na? Also, ja. So, von daher, ja, war es das wert? Ja, also für GDL bestimmt. Weil dadurch, dass da jetzt die 35-Stunden-Woche mit auf dem Zettel steht, wäre es möglich, dass die anderen Bahnunternehmen, die ja einen bedingungsbehafteten Vertrag hatten, diese Bedingung jetzt als erfüllt sehen könnten. Das war ja überhaupt der Grund, weswegen sie so drauf bestanden haben, da die fucking 35-Stunden-Woche rauszukriegen. Na, aber hey. So, dann zwei Leria. Erinnert ihr euch noch an die insolvente Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof? Da stünden immer noch zwei Kaufinteressenten in der engeren Auswahl. Es hätte vier verbindliche Angebote gegeben, aber mit zweien werde man nun final verhandeln, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter mit. Beide verfügten über Erfahrungen im deutschen Einzelhandel und über die erforderlichen Mittel. Benannt ist da aber nichts. Und der Insolvenzverwalter rechnet damit, dass mehr als 60 der aktuell noch 92 Filialen erhalten werden könnten. Ja, also ich meine, dass Galeria Kaufhof Kaufstadt mit ihren wiederholten Insolvenzen halt so ein klitzewinziges Problem haben könnte. Ja, das ist ja, lasst mich lügen, es ist die dritte Insolvenz? Ich glaube, es ist die dritte Insolvenz von dem Konzern. So, wer da jetzt arbeitet, noch arbeitet, hat also die dritte Situation so frei nach dem Motto, ist total unsicher, ob der Arbeitsplatz eigentlich bestehen bleibt. Ja, also ich meine, geil geht anders. So, dann Meyer Burgende beim Solarunternehmen Meyer Burger im sächsischen Freiburg gehen nun endgültig die Lichter aus. Mehr als 400 Menschen verlieren ihre Jobs. Und zwar hätten am Dienstag da die verbleibenden 500 Mitarbeiter ihre Kündigung erhalten, sagt Unternehmenssprecherin. Mehr als 400 Menschen verlieren damit ihren Arbeitsplatz. Den anderen seien Verträge in einer Gesellschaft des Schweizer Konzerns angeboten worden. So, nur ist der Witz der, das ist ein Solarpanelhersteller und die haben wohl irgendwie angesagt, also wenn es nicht Geld vom Staat gibt, dann machen sie komplett zu. So, und dann hat der Staat gesagt, so nee, Geld von uns, sorry, geht nicht. Und damit war dann Kategorie total klar. Sanyo ist übrigens 6:34. Das haben wir dann in Sommerzeit nächste Woche dann nicht mehr. Weil da ist ja 7:34. So, und die haben also gesagt, so ja, wenn der Staat da nicht irgendwie noch ein bisschen Geld mit dazu wirft, dann schmeißen sie hin und der Staat hat gekopfschüttelt und von daher schmeißen sie jetzt hin. Ob die Panels, die da in Freiberg produziert wurden, so geil sind, dass der Staat da irgendwie Geld in die Hand nehmen muss, für weiß ich nicht. Aber wenn du billige Panels haben willst, naja, also die Chinesen produzieren billig. Billig können die gut. So, ne, ich meine, der Witz bei Photovoltaik ist, ja, das ist vor vielen Jahren, Klammer auf auch, Klammer zu, in Deutschland entwickelt worden. Und war eine ganze Weile hier unterwegs und ist dann ja aber von mehreren Bundesregierungen erwürgt worden. Na, also mindestens die zweite Merkel-Regierung, da Schwarz-Gelb, tat ja an der Förderung von Photovoltaik alles Mögliche weg. Da gab es dann kein Geld mehr. Und der Witz an der ganzen Geschichte ist so, ja, also das Teure, da war die Forschung. Neue Technologien entwickeln. Wenn du die entwickelt hast, kannst du die dann auch in eine Serienfertigung überführen, die dann im Laufe der Zeit immer billiger werden kann. So, das wäre wohl das, was sie getan hätten. Und dann kann auch China breitgrinsend zugucken und kann die Technik dann in billig übernehmen. Und ja, also billiger können die Chinesen auf absolut jeden Fall. So, Ergebnis der ganzen Veranstaltung ist, ja, dann gibt es dann nur noch billig von den Chinesen. Ja, wenn du das doof findest, ja Pech. Na, also, weil schlicht und ergreifend, ja, kannst du irgendwie verlangen, der Staat muss das alles noch mit Geld fördern. Ja, irgendwann kommt der Punkt, dass es sich nicht lohnt. Und dass 500 Arbeitsplätze mit ich weiß nicht wie viel Geld am Leben erhalten, sich halt insgesamt nicht lohnt. Die haben, glaube ich, schon auf. Ich könnte mir also nachher noch einen Kaffee hier zulegen. Also von daher, ja. Was sagt denn hier eigentlich das Ding? Hier Notdienst. Ach echt? So. Dann gibt es noch eine Meldung von gestern. Die Deutsche Post hat nämlich ihre Flüge zur Briefbeförderung im Inland eingestellt. In der Nacht, zu Donnerstag am 2. hob die letzten 6 Maschinen mit insgesamt rund 1,5 Millionen Sendungen mit einem Gewicht von 53 Tonnen ab. Entspricht etwa 3% der Briefmenge, die in Deutschland jeden Tag von der Post transportiert wird. Hintergrund für das Aus der Beförderung sind laut dem Unternehmen Kostenersparnisse und eine verbesserte Klimabilanz. Ich möchte lösen, die Kostenersparnisse werden relevanter sein für die Entscheidung als eine Klimabilanz. Weil auf die Klimabilanz haben sie offensichtlich bis dahin auch keinen signifikanten Wert gelegt. Oder anders ausgedrückt, ja, da ging ich wohl eher nicht drum. Na, also weil, ja, also dass es noch Flugzeuge gab, die Post durch die Gegend geschafft haben, war mir nicht bewusst. So, dass die letzten Flugzeuge, die Post durch die Gegend geschafft haben, jetzt dann abgeschafft würden und ja, keine Ahnung, wofür sie die Flugzeuge dann noch verwenden, weil also die Flugzeuge in den nächstgelegenen Schredder rammen. Glaube ich nicht dran. Ich wäre ein größerer Aufwand und so ein Flugzeug ist nicht ganz billig. Die kann man bestimmt sinnvoll verwenden für Transport außerhalb Deutschlands zum Beispiel. Längere Strecken. So, na, die Argumentation, ja, aber das ist ja Kostenersparnis und Klima. Ja, Ich lehne mich mal vorsichtig aus dem Fenster und murmle, ich glaube nicht, dass euch das Klima da wichtig ist. Ich glaube eher, euch sind die Kosten wichtig. Na, das zu Zeiten, wo die Post ja irgendwie regelmäßig die Porto-Preise anzieht. Ja. Na, also ich meine, mal ganz davon abgesehen, dass es auch nicht schwer ist zu verargumentieren, dass Briefversendung abnehmen relevant ist. Einfach aus dem Grund, dass es inzwischen zunehmend digitale Kommunikationswege gibt, dass die Anzahl Leute, die nur per Post zu erreichen ist, doch immer weiter abnehmen könnte. Also wer nicht gerade irgendwie in Klesen-Görne wohnt und keinen Funkempfang hat, kann auch E-Mails empfangen oder andere digitale Botschaften. Und ist da gar nicht darauf angewiesen, dass da irgendwie Papierpost zugestellt werden muss. Na, oder anders ausgedrückt, ja, kann man machen. Und ja, Ergebnis der ganzen Veranstaltung könnte dann mittelfristig sein, dass die Post da jetzt also eine Leistung dann reduziert. Also mal ganz davon abgesehen, ist doch neulich irgendwie am Postgesetz da rumgeändert worden. Oder es bestand zumindest die Absicht, das zu tun. So frei nach dem Motto, nee, die Post, die muss jetzt irgendwie nicht am nächsten Tag schon zugestellt sein. Gucke ich mir an und sage so, ja, also dass Post am nächsten Tag zugestellt worden wäre, das wäre eine, zumindest seit coronischen Zeiten, nicht vollständig zutreffende Behauptung. Ich kann zumindest reichlich Post finden, wo ich den begründeten Verdacht habe, dass die bummelig eine Woche unterwegs gewesen ist. Aber ey. So. Ach komm, jetzt haben wir 28 Minuten, kommen dann in der Musik- und Hinterecke an. In der Musikecke hat sich EPS 22 von 2016 reingemogelt, nämlich Natalie mit Hello, 3 Minuten 41. Dann gibt es aus dem schönen Morgen vom 18. März den Körperspush zu Schutzübungen in 5 Minuten 6, weil die Debatte, man müsste ja irgendwie Krieg üben, ist ja da aufgekommen und da äußert er sich dann jedenfalls mal zu. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass es euch überkommt, irgendeine Form von Reaktion in eine Richtung loswerden wollen würdet, werdet ihr herzlich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr zum Beispiel einen Tröt an Mastodon, an Kompott at Mastodon Social trötetet oder mich auf Bluski oder Fretz ausfindig machtet oder mein E-Mail-Postfach comiblog@gmail.com bewirftet und dann wünsche euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Thank you.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Zeitenwende im Klassenzimmer oder Schüler sollen auf Krieg vorbereitet werden, so lauten die Überschriften, nachdem FDP-Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger gesagt hat, dass Zivilschutz in die Schulen gehöre und dort auch entsprechende Übungen abgehalten werden sollten. Vorbild könnte demnach Großbritannien sein, wo Übungen für den Katastrophenfall zum Schulalltag gehören würden. Außerdem rief Stark-Watzinger die Schulen auf, für ein unverkrampftes Verhältnis zur Bundeswehr zu sorgen. Dafür sollen ihrer Meinung nach auch junge Offiziere in die Klassenzimmer eingeladen werden. Kritik an diesem Vorstoß kommt unter anderem von Grünen-Politiker Kai Gehring, er ist Vorsitzender des Bildungsausschusses im Bundestag.
Angesichts schwacher PISA-Ergebnisse ist es Ihre Kernaufgabe, die zentralen Baustellen unseres Bildungssystems anzupacken. Gemeinsam mit den Bundesländern braucht es akut Fortschritte in zahlreichen Bildungsfragen. Aber eben keine Angstmacherei mit Kriegsrhetorik.
Soweit Kai Gehring von den Grünen.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Er ist Journalist und Medienunternehmer. Einen schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, ist das Angstmacherei mit Kriegsrhetorik oder sind Zivilschutzübungen an Schulen eine gute Idee?
Es ist die längste große Pause aller Zeiten, 35 Jahre, denn während der Wende und friedlichen Revolution, ich lese jetzt mal aus der Wikipedia vor, 89 äußerten sich hunderte Eltern, Schüler und Vertreter der Kirchen öffentlich gegen den Wehrunterricht. Für viele Eltern war diese Vereinnahmung ihrer Kinder ein Antrieb, gegen die Zustände anzugehen. Das war also zum Ende der DDR so. Wollen wir Frau Stark-Watzinger nun nicht unterstellen, dass sie die Bundesrepublik abschaffen will und Protest schüren will, sondern eher mal nachgucken, was eigentlich Friedrich Merz, der CDU-Chef und Oppositionsführer, vor einem halben Jahr gesagt hat. Die Bundeswehr muss wieder einen Platz in der Mitte der Gesellschaft einnehmen. Dazu gehöre ungehinderter Zugang zu den Schulen. Klingt ein bisschen so, Leo II bricht in den Pausenhof ein. Und die sogenannten Zivilklauseln, also die militärische Forschung an den Hochschulen verbieten, sollten aufgehoben werden. Mit anderen Worten, Stark-Watzinger präsentiert hier getreu der Linie, die FDP würde sowieso lieber mit der CDU regieren, eine Coverversion, dann teilweise wortgleich in Zitaten Äußerungen von Friedrich Merz. Was aber wiederum die CDU schon wieder vergessen hat, weswegen die CDU-Kultusministerin und Sprecherin der Kultusministerkonferenz, Frau Prien aus Schleswig-Holstein, auf die Palme bringt und dieser es hilft nicht, der Bevölkerung und insbesondere Kindern und Jugendlichen Angst zu machen. Also da ist parteipolitisch einiges durcheinander. Mhm. Die Frau Stark-Watzinger greift eine Forderung von Herrn Merz auf. Das ist zum einen ja für eine Regierungspolitikerin ein Schritt. Und auf der anderen Seite kommen dann CDU-Politiker und sagen, nö, das wollen wir gar nicht.
Wenn ich die Aufregung so sehe, dachte ich, diskutieren wir hier vielleicht gerade auch über eine Lebenslüge vieler Menschen in Deutschland, nämlich, dass wir mit dem Thema Krieg nie wieder was zu tun haben werden?
Ja, es gibt allerdings an deutschen Schulen Fächer wie Gemeinschaftskunde, Sozialkunde, Wirtschaft und Politik oder Politik, wo ich mich frage, Frau Stark-Watzinger, was machen die da in diesem Unterricht? Worüber reden die? Mal davon ab, dass man auch in Literatur Krieg und Frieden durchnehmen kann oder in Deutsch hunderte Bücher und Lektüren, in denen man sich praktisch querschnittsmäßig mit diesen Themen befassen kann. Ich finde es ein bisschen eine wohlfeile Äußerung. Die Bundeswehr, die Beratungsoffiziere oder Informationsoffiziere der Bundeswehr nehmen ja am Unterricht teil. Das ist schon ein besonderes Privileg, dass wenn es um sozialpolitische Fragen im Unterricht geht, dann steht da nicht die Gewerkschaft. Und wenn es um umweltpolitische Fragen geht, dann stehen da nicht die Grünen im Unterricht. Und das ist eigentlich auch ein Wesenszug von Schule, dass sie neutral ist, dass sie Wissen vermittelt und vor allen Dingen, dass die Lehrerinnen und Lehrer selber das Wissen vermitteln können. Und entsprechend vielfältig ist jetzt auch das Reaktionsbild. Die Lehrergewerkschaft VBE hat sich gegen die Auftritte von Bundeswehrvertretern und Politikern an der Schule ausgesprochen. Die Lehrenden müssten das selber hinkriegen. Viele dieser Herausforderungen lösen bei den Kindern Angst aus. Und dann kommt der nächste Lehrerverband, Deutsche Lehrerverband, wir haben es eben eingehend gehört, und sagt, nee, wir finden das eigentlich ganz prima. Also es gibt sicherlich eine gelernte Haltung, die Kinder zu beschützen, zu sagen, puh, das ist alles ein bisschen heftig. Das ist in dieser Zeit nicht mehr real, weil sie über die verschiedensten Nachrichtenkanäle ja mitbekommen, was in der Welt ist. Aber ein Misstrauen gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern, dass die nicht in der Lage wären, auch diese Inhalte zu vermitteln, ist, naja, ein Weg auch mal in die Zeitung zu kommen.
Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
Gerne.
Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.